Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Hast du schon mal einen Song für jemand anders geschrieben?
Ja, ist aber nie was geworden.
Hast du es gemacht, weil du gedacht hast, du musst mal ausprobieren?
Ja, ich habe auch gedacht vor allen Dingen, dass ich mal einen Hit schreiben muss.
Ja.
So für andere. So wie Annette Humpe das macht. Peter, Pickel Peter. Den habe ich mal getroffen. Ne? Habe ich mir ein Autogramm geholt für meine Mutter.
Und war der gut drauf?
Der war nett. Der hat auch noch so eine Taube erstochen. Dann im ZDF-Fernsehgarten, da war so eine Taube, die hat er irgendwie am Strommast, da hat die noch so gezappelt. Und dann ist er hingegangen, hat ein Messer aus dem Stiefel gezogen, hat die Taube erstochen.
Wirklich?
Und also, kein Tier soll leiden, unnötig.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils Brokelberg Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und bevor gleich mein Gespräch hier zu hören ist mit Porky von Deichkind, wollte ich noch so eine Content-Note, so eine Triggerwarnung, wie es heutzutage heißt, loswerden. Denn das Gespräch mit Porky wird mitunter sehr, sehr dark. Ich finde, wir gehen da mitunter irgendwie wirklich ans Eingemachte und es geht um die ganz existenziellen Fragen. Und das ist für manche Leute vielleicht einfach zu düster. Das ist für manche Leute, die fühlen sich nicht stark oder nicht fit genug, sich jetzt so ein Gespräch reinzuziehen und wollten hier vielleicht einfach nur kurz so ein bisschen unterhalten werden. Den möchte ich gerne dazu raten, diese Folge zu skippen. Vielleicht eine alte Folge hören, die ihr noch nicht gehört habt, oder warten, bis die neue Folge rauskommt, aber diese Folge dann vielleicht einfach überspringen. Falls ihr, das wollte ich an der Stelle auch noch loswerden, euch irgendwie doof fühlt, lost fühlt, verloren fühlt, alleine zu Hause sitzt, euch in Quarantäne befindet und irgendwie keinen Kontakt zur Außenwelt habt oder ihr irgendwie in so ein ganz blödes, tiefes Loch gefallen seid und da irgendwie nicht mehr so richtig rauskommt. 0800 111 0111, das ist die Nummer der Telefonseelsorge und es ist wirklich, ihr müsst euch nicht schämen, da anzurufen. Da sind Leute, die euch einfach zuhören, da ist kein Verurteilungsvibe im Raum. Da geht es einfach darum, dass man das mal alles loswerden kann irgendwo. Und bei so einem Fremden, der einfach zuhört, da geht das erstaunlich gut. Ihr könnt auch mit den Chatten, den Mails schreiben, was auch immer, aber nehmt das in Anspruch. Das ist eine gute Hilfe, ohne gleich irgendwie sich einen Therapeuten suchen zu müssen oder so, da einfach mal ballastlos werden. Einfach jemand zu haben, der das hört, der euch hört, der euch sieht, das ist wahnsinnig viel wert. Deswegen, falls ihr das merkt, dass es da bei euch irgendwie schräg abdriftet, greift da gerne drauf zurück. 0800 111 0111. Alle, die sagen, kein Problem, ich kann damit umgehen, denen wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und Vergnügen mit der heutigen Folge. Und bei allen anderen und sowieso bei allen, ich freue mich, wenn ihr weiterhin treue Zuhörer hier der Nils-Burkeberg-Erfahrung seid, weil das macht mich wirklich wahnsinnig glücklich, dass ich das für euch machen darf. Und ich freue mich, wenn wir voneinander lesen, uns hören, wie auch immer, und ihr hier Spaß an diesem Podcast habt. In diesem Sinne, jetzt habe ich genug gequatscht, es geht los mit der Nils-Burkeberg-Erfahrung und Porky aus Hamburg. Ich habe heute einen Gast hier, auf den ich mich sehr gefreut habe. So sehr, dass er sogar extra eine Stunde zu früh gekommen ist und mich noch mitten in meiner Vorbereitung kalt erwischt hat. Aber es ist wirklich eine große Freude, dass er hier ist. Viele kennen ihn von Deichkind. Jetzt hat er auch noch ein Projekt an den Start gebracht, das bei dem nicht nur Eltern aufhorchen sollten, nämlich die Zuckerblitz-Band. Und über viele Dinge, unter anderem diese musikalischen, werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Porky.
Hallo Leute.
Hi Leute.
Hallo Leute, ich bin auch froh, dass ich eingeladen bin. Ich muss ja jede Situation für Extrovertiertheit nutzen und sei es nur auf einem Stuhl zu sitzen, Pizza zu essen und zu labern. Normalerweise, ja, habe ich...
Ist gar nicht dein Ding. Ne?
Also. Doch, schon, ja. Labern schon mein Ding, aber ich bin halt auch ein Bühnenmensch, ich bin Entertainer vom Beruf und diese Corona-Zeit macht mich fertig.
Ja.
Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin und klar, ja, super, schön hier in der Wohnung. Sicherheitsabstand ungefähr 4,5 Meter.
Ja, das stimmt, an der langen Tafel. Wir fragen die Leute mal, was sie für einen Snack haben wollen, damit wir das irgendwie bereitstellen können. Du wolltest als Snack eine Spinatpizza?
Genau.
Und dann haben wir die halt einfach besorgt. Deswegen, ich habe aber auch nichts gegessen, deswegen haben wir direkt auch noch eine
Salsiccia-Pizza
bestellt.
Kann auch sein, wenn die Weizenbremse einsetzt und die Weizenmigräne. Ist auch interessant für Migränepatienten, wenn ihr Kopfschmerzen habt, Migräne. Gibt's ja, ist, ja, ich habe mal so eine Weizendiät gemacht und dann war die Migräne weg. Aber mir ist dann doch, also die Völlerei ist mir dann doch wichtiger
als so, Kopfschmerzen. Genau. So Glutenunverträglichkeit. Oder?
Genau, deswegen hat auch mein Pizza, habe ich mir extra eine Ibuprofen-Pizza, gibt's auch, so mit geriebenen Streuseln drauf. Ne? Ich finde, ein paar Sachen muss man auch in Kauf nehmen, man kann ja nicht alles.
Nee, ne? Das stimmt. Für Pizza muss man wirklich viel in Kauf nehmen. Es gibt ja auch so, hättest du das mal gesagt, es gibt auch so glutenfreie Pizza. Ich habe auch, du hast ja gesagt, Spinatpizza, da normalerweise machen die mit Schinken, aber ich meinte mich dann irgendwie düster erinnern zu können, dass du Vegetarier bist.
Na, ich bin kein Vegetarier, ich ernähre mich hauptsächlich vegetarisch, weil meine Frau ist Veganerin.
Ah, ja.
Ich koche sehr gerne und ich habe einfach das Glück auch, dass ich jeden Tag so lange schlafen kann, wie ich will,
ja,
weil sie dann früh aufsteht, die Kinder fertig macht. Ich bin dann dafür zuständig, dass um 12 das Mittagessen, ja, auf dem Tisch steht, um 12 Mittag, ne? In Berlin, in Prenzlau, da ist normalerweise Witze, ja, da beginnt die After-Hour, ja, um 12 Mittag, ja, das ist richtig Schleswig-Holstein. Und ja, nee, es sind turbulente Zeiten und ich freue mich jetzt einfach ein bisschen zu quatschen hier,
ja,
und einfach hier zu sein. Ich habe auch wirklich kaum soziale Kontakte, alles immer nur über Display und ja.
Du wohnst ja auch so ganz abgeschieden, ne? Du wohnst ja irgendwo so ein bisschen am Arsch der Welt.
Richtig am Arsch der Heide, da wo sich, genau, die, ich wollte gerade sagen, da wo das Nazi-Gold noch verjubelt wird. Wo die Tätergeneration.
Verbuddelt wird das dann noch.
Wo die Tätergeneration zum Ausspannen hinfährt. Genau, in der Nähe von Bad Mallende, Kremsmühlen. Kannst du mir den Pizzaroller nochmal hier?
Ja, na klar.
Aber ich will den nicht berühren, wo du den berührt hast. Ja, liebe Leute, das ist doch toll hier. Was kann ich euch erzählen? Ich kann auch die Sendung übernehmen. Du kannst irgendwie Playstation spielen gehen. Ich laber einfach durch. Das ist ein Talent von mir. Manchmal entsteht da auch ein Song draus oder ein Deichkind-Album. Wie hast du schon gesagt, jetzt ist irgendwie eine Kinderplatte entstanden. Und ja, so ist das nun mal im Leben eines Künstlers. Mein Arzt hat auch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, wenn ich mit dem Dachlatten rede im Carport, nur wenn die antworten, dann soll ich mich nochmal melden.
Ich verstehe, aber ist das, du hast mir in irgendeinem Interview erzählt, du wärst da so aufs Land gezogen, weil du wenigstens so ein bisschen Ruhe zwischendurch mal brauchst, um abschalten zu können und dann du in der Stadt einfach so ein bisschen wahnsinnig wirst.
Na, ich bin halt auch ein Typ, der wenig Boden unter den Füßen hat, wenn ihm viel angeboten wird. Habe ich jetzt auch noch nicht so verloren, also. Und Deichkind ist ein krasser Zirkus. Also wir haben jetzt über in den letzten, seit wann bin ich da Frontmann? Seit 16 Jahren oder so.
Ja.
Und ich glaube, wir sind über 1200 Konzerte hatten wir. Und ja, also ich.
Das ist dann der Ausgleich da im
Ausgleich, Nichts. Genau, im Nichts wohnen, runterkommen. Einfach alles, was hochkommt an Gefühlen und Sachen erleben. Ohne Ablenkung, kein Caipirinha. Und ja.
Aber machst du dir denn nicht immer abends selber ein irgendwie und setzt dich irgendwie?
Also ich habe das jetzt so gemacht, weil ich auch jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Alkoholiker, aber es ist schwierig, wenn ich ein Bier getrunken habe, nicht das zweite zu trinken.
Verstehe.
Ich habe das jetzt so abgemacht, ich darf einmal pro Woche so viel trinken, wie ich will. Und die Tage dazwischen brauche ich auch zum Klarsein. Klar.
Aber machst du das dann auch, dass du dann so, dich dann auch so alleine hinsetzt und dir irgendwie einen reinmütest?
Mein Kumpel Andi kommt dann immer, mein Nachbar, der arbeitet für Essex, viele Grüße an Andi Usinger. Dann habe ich noch Till, der ist Autohändler und Paul, der ist Zimmermann und Gunnar, der ist Engineer im Studio und das ist auf dem Dorf einfach auch das Geile, weil du hängst mit Leuten ab, die komplett unterschiedlich sind. Ich sag mal so, als ich noch in der Stadt gewohnt habe, war man auch mehr so in seiner Blase und hatte so mit Leuten zu tun, mit denen man zu tun hat. Und das ist auf dem Dörben ist oder auf dem Dorf ist das irgendwie komplett anders.
Und dann sitzt ihr zusammen und dann ein bisschen Schnack und ein bisschen einen schönen Küstennebel.
Genau, Marihuana ist jetzt auch nicht der Skandal, wenn ein Rapstar offenbart, dass er kifft. Also ich rauche gerne einmal die Woche einen Joint und früher war ich jeden Tag besoffen, als ich noch jung war und auf Tour. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Nee.
Es ist auch anstrengend. Ich merke das auch, ich bin auch immer wahnsinnig gerne besoffen. Also ich fand's war immer mein Lieblingsrausch, besoffen sein. Aber ich merke auch, dass ich es manchmal einfach, dass ich es wirklich auch nur bin, wenn es sich ergibt. Also so, ich sitze auch manchmal, ich habe auch manchmal wochenlang, wo ich einfach gar nichts trinke. Ich habe überhaupt keine Lust, abends irgendwie mir jetzt allein ein Bierchen aufzumachen oder irgendwie so. Das finde ich total abtörend, deswegen. Immer nur so in Gesellschaft, ich bin so Gesellschaftstrinker.
Genau. Also ich weiß gar nicht, ob man das hört, das ist jetzt mein Essen hier, Pizza. So, wir können die Leute einfach nochmal, ich finde das auch mal gut, wenn man einen Podcast zu Besuch ist, die Leute öfter zu begrüßen.
Also, Hallo Leute,
geil, hey, dass ihr da seid. Ja? Schön. Leute, das wird schon alles. Es ist wirklich eine schwierige Zeit, nicht nur für die Kultur, für alle. Es ist wirklich crazy, was abgeht. Und wir müssen irgendwie zusammenhalten. Und das. Ich finde das auch normal, dass man mal sagt, ey Leute, mir geht's nicht gut. Ich finde es alles irre, was passiert. So, weil die ganzen gesellschaftlichen Krücken, Schmatz, die es denn doch gibt, ne?
Ja.
Damit meine ich auch mal in die Bar gehen oder Sportverein. Ich meine, allein, dass es jetzt keinen Sportverein gibt mehr, Fußballtraining, Das sind alles Ventile. Und ich sage euch allen, redet mit euren Partnern, mir geht's nicht so gut, weil es kann auch mal sein, dass Aggressivität ist, dass man der Frau auch mal Sachen sagt, so als Mann jetzt aus meiner Perspektive, ja, die vielleicht einfach ein bisschen zu doll sind, oder dass man der Oma mal eine knallt. Weißt du, reden ist wichtig, es ist für alle schwierig und es ist völlig normal, dass man einmal am Limit ist, ne?
Ich weiß ja, dass die Merkel hat ja vor dem ersten Lockdown, hat sie ja gesagt, dass sie Angst hat, dass die Leute durchdrehen, dass sie richtig Angst hat, dass sie sich was antun und so, wenn die irgendwie in den Wohnungen sitzen und nicht mehr raus dürfen. Das war ja auch noch Frühling, also wo es quasi Leute auch raustreibt.
Das hat sie gesagt?
Hat sie wohl nur so intern gesagt, aber also nicht öffentlich, sondern so bei irgendeiner Besprechung, aber da hat sie wohl gesagt, sie hat richtig Angst, dass die Leute sich an die Gurgel gehen, ja, dass sie ausflippen. Mhm. Und das ist jetzt natürlich, wenn man zu Hause bleiben muss, noch schlimmer.
Ja, der Logo. Ich meine, ich gehe mir sowieso schon in die Gurgel mit meiner Frau. Und jetzt sind wir wesentlich nicht alleine. So. Und ich sehe das auch mit Künstlern, aber wie denen das fehlt, ne?
Nochmal viele Grüße an die Ärzte. Auch nochmal. Die haben auch ein neues Album rausgebracht.
Das ist gut.
Die können auch nicht auftreten.
Die brauchen ein bisschen Promo.
Ja, die sind vor allem auch Risikogruppe, ja.
Weißt du, wegen dem Alter oder was? Oder?
Na, ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich muss mal eine witzige Geschichte erzählen. Vielleicht hört Bela das ja, der arme Kerl, ey. Ich habe da so mit meiner Frau, wir lieben uns sehr, ja, aber manchmal, wenn wir uns streiten, schreiben wir uns richtig so Hass-SMS. So, und dann kommt auch
eine. Streitet euch so per SMS, oder?
Ja, wenn wir da streiten los und dann fährt der eine haut sauer ab, ne, und dann schickt man noch so eine Hass-SMS hinterher. Normalerweise kommt dann noch eine Hass-SMS wieder zurück. Und genau, ich hatte da für Bela B. dieses Promo-Video gemacht, jetzt für Hey Siri.
Ja.
Bin ich im Promo-Dings drin. Und da habe ich gesehen, dass ich die Hass-SMS aus Versehen an Bela geschickt habe. Da kam so aus dem Nichts, ja. Da kam nur so ein Fragezeichen zurück. Der Arme, dass der das lesen musste. Ja. Der arme Kerl, ey.
Mann. Hast du es aufgeklärt oder hast du einfach getan?
Nee, ich hab's so stehen lassen.
Ja, ja.
Nein, ich habe ihn natürlich angerufen, meine, ja, ey, ja, wir haben uns geschrieben, ja, haben es wieder vertragen. Ja.
Aber hast du ihm die Hass-SMS geschickt, die du deiner Frau schicken wolltest?
Genau.
Oder hast du die deiner Frau an ihn weitergeleitet? Nee.
Nee, ich habe ihm die SMS geschickt, weil ich war so in Rage, hab den ersten
Empfänger.
So, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Brandenburger Urquell hier.
Ja, du wolltest ja Mineralwasser haben, deswegen haben wir den Mineralwasser mit geholt.
Wie geht's euch denn, Leute? Also, ihr könnt ja gar nicht antworten. Gibt's ja eine Kommentarspalte oder sowas?
Nee, nee, ne? Gar nicht. Nee. Aber ich glaube, gut. Kann's ja nur gut gehen, wenn die das hier hören.
Vielleicht,
ja.
Wenn's euch schlecht geht, lasst euren Gefühlen freien Lauf. Nehmt die Hotlines. Ich nehme mal hier diese Brandenburger Urquell. Können wir mal, also ich finde, das ist ja ein Geräusch, ja.
Ist es denn, du hast ja jetzt dieses Zuckerschock-Album gemacht, Zuckerblitz. Ja.
Zuckerschock haben wir auch überlegt.
Aber Zuckerblitz. Wie haben wir dann Zuckerblitz genommen? Mhm. Warum? Wieso nicht Zuckerschock?
Wussten wir jetzt nicht. Schock ist irgendwie, klingt irgendwie so nach medizinischem Notfall.
Ah, ja.
Ne? Ja. Einer wirklich einen Zuckerschock hat.
Und ist es, ich hab mich gefragt, es heißt ja Zuckerblitz-Band. Habt ihr euch Zuckerblitz-Band genannt, weil es schon jemand gab, der Zuckerblitz hieß und da irgendwie ein Copyright drauf hatte, oder?
Nee, es war so, das Album heißt ja Achtung Kokosnuss und wir wollten erst die Band erst Achtung Kokosnuss nennen. Und der kleine Drache Kokosnuss hat natürlich alle Marktrechte für sich geparkt. Ja. Und nein, aber der Zuckerblitz-Band, es war wirklich auf dem Kindergeburtstag und da waren alle ganz ruhig und schüchtern. Und dann meinte ich zu meinem Kumpel, weil dann haben die sich da so die Himbeer-Glasur, Nuss-Schokoladentorte reingehauen, alle. Und dann meinte ich zu meinem Kumpel, hey, pass mal auf, gleich schlägt hier der Zuckerblitz ein. So.
Ja, verstehe.
Weil von schüchtern auf Falli-Randale. Es ist einfach die Kinderdroge Number One. Ja. Und ja.
Also bist du als Kind auch so abgegangen auf Zucker?
Ja, alle.
Ja.
Auch auf River Cola. Was meinst du, warum mein Jägerzaun so verschimmelt ist? Da war noch nichts mit Zähne putzen im Kreis. Da gab es River Cola bei Oma,
ja,
und dann ist der Zahnschmelz schneller weg gewesen als das Taschengeld, sag ich mal. Ja.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Man hat als Kind, es gab ja immer diese Süßigkeiten, die man dann einmal an einem Abend so krass übertrieben gegessen hat,
Mentos,
dass man sein ganzes Leben nicht mehr essen kann.
Mentos, diese bunten Mentos.
Bei dir Mentos,
ja,
oder?
Ja, richtig gereiert, auch bei Oma. Oma Edith.
Sah aber schon gut aus, als du das dann rausgekotzt hast.
Mhm. Naja, es war einfach ein witziges Projekt mit. Also Deichkind ist ja schon das Main-Flaggschiff von mir, wo ich arbeite, also es ist nicht von mir, sondern natürlich habe ich auch noch, ja, meine Bandkollegen.
Ja.
Aber es ist einfach so rausgekommen, dieses. Hallo liebe Leute, ich möchte euch gerne nochmal was sagen. Es geht nicht darum, möglichst viele Platten zu verkaufen. Es geht darum, dass es den Leuten gefällt. Und ich habe unheimlich viel Arbeit und Hingabe. Mühe klingt schon so nach Anstrengung. Ich habe Hingabe in das Video,
Weltbewohner reingesteckt. Und es würde mich freuen, wenn das viele Klicks kriegt und dass ihr euch das anguckt, einfach mal, was das ist. Einfach Weltbewohner bei YouTube eingeben. Wir haben eine Zeitmaschine von Zurück in die Zukunft, Zeitmaschine auch noch selber gebaut, und es geht einfach so um Kinder, dass man die Welt naiv verändert, ohne Kompromisse. Das ist eigentlich der Inhalt von dem Text. Und ich bin da ganz ehrlich, das könnte noch ein bisschen in die Socken kommen. Ja. Das hat, glaube ich, jetzt 35.000 Aufrufe. Ist für jemanden, der, ich glaube, bei Deichkind haben wir 174 Millionen Aufrufe, glaube ich. Ja. Ich würde mir wünschen, dass das noch ein paar mehr werden. Also ich möchte gar nicht so viele Platten verkaufen. Ich würde mir einfach wünschen, dass da den Leuten das Video gefällt.
Glaubst du, das liegt an Corona, dass man irgendwie da gerade nicht keine Promo machen kann?
Ich glaube,
keine Promo, trotz Corona.
Ich mache Promo. Ich glaube einfach, der, wenn ich das mal so sagen darf, beim neuen Projekt ist der Algorithmus einfach noch nicht so zurecht gefickt.
Ist das denn, es gibt ja jetzt, hat er angefangen mit diesen unter meinem Bett-Samplern, dass so Indie-Bands und Acts und auch nicht nur Indie-Bands so quasi Kinderlieder gemacht haben.
Ja, das liegt daran, nicht weil sie nichts zu tun haben, sondern weil die alle in dem Alter sind jetzt gerade, dass sie so Gören haben.
Dass sie so Kinder haben, ja, genau. Und ich finde ja, Zuckerblitz ist ja etwas mehr in your face, wie man so schön sagt, also haut ein bisschen mehr drauf. Ich finde es auch, also wenn ich noch ein Kind im kindermäßigen Alter hätte, würde ich der auch lieber Zuckerblitz vorspielen.
Es ist halt kein pädagogisches Album.
Ja.
Es ist aus der Sicht der Kinder, und es ist so, wie kann ich die Pädagogik manipulieren? Wie kriege ich das Essen, das ich möchte? Wie kriege ich möglichst viele Geschenke? Weil es ist egal, wie Fairtrade deine Wollsocken jetzt sind aus dem Bio-Haushalt. Du bist als Kind, hast du einfach Bock auf Geschenke.
Ja.
Und
ich habe auch als Erwachsener noch, ich liebe Geschenke.
Genau. Ja. Und darum geht's einfach. Also es ist aus der Sicht von Kids so. Und mein Kumpel, mit dem ich das geschrieben habe, wir haben es zu dritt geschrieben mit Mario Wesser, der Songwriter, und mit meiner Frau Marlene Degner. Die hat für Deichkind auch mit mir schon viele Sachen geschrieben. Und mit Philipp und Marlo schreibt für Materia und Adel Terville und Gentleman-Album. Hat er auch gerade Nummer 1-Hit mit Nena. Also das sind wirklich Leute, die mir das Songwriting auch abgenommen haben. Also ich habe es total genossen, dass ich einfach Musik machen konnte und performen konnte. Ja. Weil bei Deichkind bin ich immer sehr für den Inhalt und die Strophen und immer ein mega, mega bedeutungsschwangeres Rap-Spektakel.
Mehrere Ebenen.
Ja, ja. So. Und es war einfach Fun. Wir haben einfach den Kids zugehört, was da rauskam, und haben das vertont. Und es soll auch hart sein und authentisch, weil die wollen das auch hören, die finden auch Rammstein geil, die wollen echte harte Musik, ne?
Ja.
Deswegen haben wir auch ein Feature mit Creator, die Metal-Legende aus Deutschland.
Ja, allerdings.
Nochmal vielen Dank an Mille, Spaghetti mit Tomatensauce heißt die Nummer.
Ja.
Und
die klingt auch mega nach Creator, ich finde die auch total geil, ist auch mit meinem Lieblingssong auf dem Album.
Es ist einfach ein Riesenspaß, diese Platte, und ich würde mir wünschen, dass ihr euch das anhört, liebe Hörer, ne? Und dass ihr mein Video anguckt.
Sag mal, Marlo, stimmt das wirklich, dass der auf Hawaii lebt?
Nicht mehr.
Ah ja.
Also es ist halt so ein Wanderer, der lebt jetzt mittlerweile in Arizona.
Einer dieser Schlüsselstaaten bei der Wahl. Arizona ist, glaube ich, blau, also Biden.
Wir können ja gleich das als Bridging, nennt man das im Entertainment-Bereich, liebe Hörerinnen und Hörer. Bridging ist ein Wort, das kann man auch in Interviews benutzen, wenn du das Thema wechselst, wenn ein Inhalt ausgequetscht ist, dann macht man ein Bridging zum nächsten, und du hast jetzt gerade zur US-Wahl gebridged. Und es ist, können wir gleich weiter bridgen.
Na, ich finde es gut, wenn alles parallel läuft. Ich finde dieses Bridging auch, ich lebe oft zu Moderatorenkollegen, die dann versuchen, alles soll immer ineinander übergehen, alles soll immer zueinander überleiten und so. Und ich finde aber, man kann auch echt, ich finde Gespräche viel interessanter, in denen andauernd harte Themenbrüche stattfinden.
Total, ja. Es war jetzt auch nur so ein Interviewtraining.
Naja, hast du mal so ein Interviewtraining mitgemacht, oder?
Ja, klar. Also wir machen das immer mal, wenn wir aus dem 1,5 Jahre Albumprozess kommen mit Vollbart und Haaren auf der Nase und eigentlich fertig sind mit der Welt, dann geht's ja erst richtig los. Das ist ist ja auch Schmerzensgeld, was man als Künstler verdient. Und also ich hatte beim letzten Deichkind-Album, glaube ich, 75 Interviews.
Ach, krass.
Und da geht es darum, dass man so ein bisschen sortiert, wo ist jetzt ein Fahren, weil irgendwann bist du einfach auch.
Ich hab irgendein Interview gelesen, das muss so zur Promophase vom letzten Album gewesen sein, wo ihr dann irgendwie, ihr habt dann so Karten mit Fragen vorbereitet, damit ihr nicht immer dieselben Fragen gestellt kriegt.
Aber wir machen das immer so ein bisschen nett.
Ja.
Wir machen das auch nicht so entspannt so über Wochen, sondern wir machen dann einmal, so zweimal,
zweimal ein halber Hahn, zweimal ein Wochenende, wollte ich gerade sagen. Wo wir dann einen nach dem anderen. So, ja. Ne? Das ist jetzt kein Interviewtraining, um sicher zu sein in der Öffentlichkeit, ist mir scheißegal. Ich habe auch keine Angst zu scheitern, ist mir auch wurscht, wenn ich Dünsen rede. Ja. Es geht nur so ein bisschen darum, um die Themen so ein bisschen zu filtern, ne?
Ich habe den Podcast hier angefangen, weil ich finde Interviews führen ist so, ich finde das, ich sehe das so als Sport, mir macht das so wahnsinnig, ich finde es so wie Schach, irgendwie, mir macht das irgendwie so Bock, zu versuchen, irgendwie interessante Sachen rauszufinden und interessante Sachen zu fragen, was glaube ich aber auch daran liegt, dass ich selber ja schon viele Interviews gegeben habe und ich einfach immer gemerkt habe, dass es gibt nichts, was einem mehr abfuckt. Also es gibt doch zwei, drei Sachen, die einen noch mehr abfucken, aber jetzt so im Berufsleben, als ein Interview zu geben, oder als jemandem ein Interview zu geben, der nicht vorbereitet ist oder der schlecht vorbereitet ist oder der auch gar keine Lust hat, das Interview zu führen. Das erlebt man ja alles irgendwie. So Leute, wo du so richtig merkst, sie sind so verdonnert worden, das Interview heute zu führen und wissen gar nicht, was du machst oder warum sie mit dir reden sollen. Und dann kommen auch immer so Fragen wie so, ja, willst du noch irgendwas sagen? Und das ist so meine absolute Hass.
Willst du noch irgendwas sagen? Das kommt direkt so nach, schlimm. Wie seid ihr eigentlich auf euren Bandnamen?
Ja, genau. Wieso werden immer noch so viele beschissene Interviews geführt? Also deswegen, das ist hier so Selbstverteidigung, dieser Podcast, damit man irgendwie mal so ein Gespräch führen kann und nicht so dieses Abfragen von Informationen macht die ganze Zeit. Ist doch scheiße.
Stille ist auch manchmal ganz schön, ja. Dann stehen auch neue Dinge, ja. Da vorne ist so ein kleines Buch, da steht Krieg drauf. Das verwirrt mich irgendwie. Und dann sind
das ist von Janne Teller. Die hat dieses Buch geschrieben, ein super Buch, Nichts, eher so ein Jugendbuch, und da geht es darum, dass so eine Schulklasse, ich habe es lange nicht mehr gelesen, also ich habe eine Schülerin aus dieser Klasse, klettert auf den Baum und sagt, ich komme hier nicht mehr runter, und dann sagen die alle, ja, kannst du ja nicht da oben bleiben, und dann sagt die, doch, und dann sagen die, ja, nee, kannst du nicht, du musst ja hier, wir wollen ja auch zur Schule gehen und so, ist mir egal, ich bleib hier oben. Und dann versuchen sie alle die ganze Zeit über ihn runterzukommen und die sagt, aber es gibt keinen Grund dafür, dass ich runterkommen muss. Und dann bringt die dazu, zu sagen irgendwie so, weil alle sagen, ja, ist doch so wichtig und so, auch so in der Gesellschaft zu sein. Und dann sagt die, ja, bringt mir doch mal irgendwas, was wichtig ist. Bringt mir irgendeinen Grund, runterzukommen. Und dann fangen die an, so Sachen zu bringen. So Sachen, die ihnen wichtig sind, irgendwie dann da so aufzutürmen und so. Und dann sagt die, ist mir alles egal, ist für mich immer noch kein Grund. Und dann eskaliert das aber so total, dass dann einer sich irgendwie den Finger abschneidet und so. Mhm. Und dann wird das alles ausgestellt, dieser Haufen an bedeutenden Dingen. Und dann kommen so Kunsthändler und kaufen das, weil sie es ganz toll finden. Diese Kinder sind immer noch alle unglücklich. Also ein super Buch. Und von der gibt es auch dieses Buch über Krieg, das leider nicht ganz so gut ist.
Ja, Krieg ist ja, zieht einen ja schon direkt runter, wenn man das liest, so, ne?
Ja, aber Kinder, die sich Finger abschneiden, ziehen einen auch runter.
Ja, Leute, wie geht's euch im Podcast hier? Das wird ja auch noch geschnitten, ist ja alles kein Problem. Wir versuchen das mal ohne Schneiden, genau.
Ja, was soll ich denn jetzt schneiden? Was hättest du denn jetzt bis jetzt an diesem Gespräch geschnitten?
Nichts. Ich find's genial.
Ja, auch wenn es nicht genial ist, was soll ich denn schneiden? Du hast auch irgendwann mal erzählt, was du besonders gut kannst, ist rumsitzen und einfach nichts machen.
Ja, du darfst nicht einfach nichts machen, weil dann machst du dich wirklich nichts. Das ist ganz, ganz wichtige Information. Also du musst nichts machen, damit meine ich nichts machen.
Ja, also so wie man das auch in der Meditation lernt.
Meditation ist auch schon wieder aktiv.
Ja, aber in der Meditation geht es ja darum, den Geist so freizukriegen, dass der wirklich nichts denkt.
Wer denkt denn nichts? Dann ist ja schon wieder einer mehr da.
Also, nee, du. Musst du sozusagen den
Wer
Geist.
Ist das? Wo ist das? Wo
den
ist
Geist das? Von außen sehen.
Wer ist denn der Geist? Wo ist denn? Da sieht jetzt schon wieder einer von außen den Geist. Ist ja wieder einer zu viel. Ist ja wieder einer mehr.
Ich hab da mal so, eine Freundin von mir hat mir mal so Unterlagen für so Meditation gegeben und da.
Alles Scheiße, verbrenn das, wo ist der Ofen, mach an.
Ich hab's auch nicht mehr.
Alles weg.
Ich hab's auch nicht mehr. Aber da stand das so drin, weil ihr hat das ganz viel gebracht auch und so. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll das auch mal ausprobieren. Und dann habe ich das mal ausprobiert und ich finde das, was ich nachvollziehen kann, ist, dass du gesagt hast, du kannst super rumsitzen und nichts machen, das kann ich nämlich auch total gut. Aber ich kann nicht mich dazu zwingen, an nichts zu denken, weil.
Das ist auch nicht, dafür ist der Verstand auch nicht gemacht.
Ja.
Nein, man muss ihn einfach alleine lassen und ihn ins Leere laufen lassen. So. Es geht nicht darum, den Verstand zu kontrollieren, weil dann ist da schon wieder was den Verstand kontrolliert. Ja. Dann ist es eine zweite Ebene. Dann schleicht sich der Verstand von hinten wieder rein. Ja. Sozusagen.
Das und ist zwingt selbst, dich nichts selbst, zu denken.
Zwingt dich nicht zu denken. Das ist schon wieder einer zu viel. Ja. Das nennt man Advaita. Das ist so eine Technik, aber das ist schwierig. Das ist nichts eigentlich. Das ist einfach nur sitzen und alles aushalten, was kommt und das dann irgendwann loslassen. Das heißt, dass das nichts aus, das alles aushalten ist dann auch wieder ein, es ist wieder so, es ist dann eine Eigenständigkeit da drin. Und da drin löst sich das denn von deinem Wesen, sag ich mal so. Ja. Und das ist einfach was, ist ein Riesenspaß und es ist die Hölle und es ist einfach alles. Es ist absolute Scheiße. Es ist der absolute Horror. Es ist fuck. Es ist richtig Scheiße. Einfach sitzen bleiben und nichts tun. Und dann geht dieses richtig Scheiße, dieses richtig, die Hölle, die geht dann aber auch vorbei. Ja. Und dann denkst du, ja, jetzt, und dann ist es aber wieder Scheiße. So, und dann, ja.
Wird es irgendwann gut, oder?
Darum geht's nicht. Es geht darum, die Scheiße so zu lassen, wie sie ist. Weißt du? Und ja, dann kommt, das ist Tagesform.
Ja.
Dann ist, weißt du? Es geht darum, nichts verändern zu wollen, ja, sozusagen. Und das ist die Chance, dass du dich selber berührst in einem ganz kleinen Moment, sei es nur eine Sekunde.
Aber es kann doch kein Ziel sein, dass es scheiße ist.
Ziel ist ja auch schon wieder zu viel.
Ja, Ziel ist ein falsches Wort. Es kann doch nicht, ich will mich doch nicht freiwillig in die Scheiße begeben.
Ja, du bist ja schon drin.
Ja, aber ich kann wenigstens so tun, als wäre es nicht scheiße. Noch kann ich so tun, als wäre es nicht scheiße.
Dann tust du aber nicht wirklich nichts. Da haben wir ja nicht.
Das stimmt. Ich meine,
da handelst du ja aktiv, um dir Scheiße auszuweichen.
Ja, das meine ich auch. Aber wenn sozusagen nichts tun, also ich habe das Gefühl, ich kann wahnsinnig gut nichts tun, aber mich entspannt es. Aber wenn nichts tun scheiße ist, dann würde ich es nicht mehr machen wollen.
Das ist einfach die ultimative Waffe gegen Depressionen. Weil wir einfach alle Wesen sind, die darauf brennen, was zum Leben beizutragen und einfach wir selbst zu sein und weil das unsere Natur ist. Weil wir alle, das ist jetzt, jeder, es ist einfach, du, dir wird halt irgendwann klar, dass es dein Wunsch war, geboren zu werden.
Ja.
Und wenn das durchschimmert,
ja,
wenn du die Scheiße nur lange genug aushältst, dann es ist scheißegal, ja, wie scheiße es ist. Und das ist nämlich, ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, wir sind jetzt drauf gekommen wegen Krieg und du hast mir die Frage gestellt, das ist einfach eine Gnade, die hat die Natur einfach mit eingeplant und die erreichst du aber nicht, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, nichts zu tun.
Glaubst du, das, was von dir übrig bleibt?
Nein. Also das, was von mir übrig bleibt, ist jetzt auch schon da und war auch schon vorher da.
Ja.
Nennt man das Leben. Aber das, was
ist nicht so.
Das, was von deinem Geist da ist und das, was von deiner Persönlichkeit da ist, das geht weg.
Das glaube ich auch. Aber durch gerade wenn man als Künstler arbeitet und Musik macht oder schreibt oder was auch immer, dann ist ja auch eine Idee, dass das übrig bleibt.
Genau, das ist so ein bisschen so der Gedanke vom tausendjährigen Reich. Ne? Das ist natürlich das, alles, was allen in uns steckt, so der kleine Xerxes, ja. Das ist auch beim Straßenkünstler, der an der Ampel da die Keulen durch die Gegend wedelt, ja.
Glaubst du, dass der das, nee, der macht's wirklich nur für Geld. Das ist ja eigentlich ein totaler
das
Kapitalismus.
Ja, das ist
der ist ja totaler Kapitalismus.
Das ist unter das letzte Künstlerform. Das ist wirklich das letzte Gesindel. Deswegen stehen sie ja auch an der Ampel.
Na, das ist ja eine wirklich, das ist aber ja wirklich Dienstleistungskunst. Also das
Nein,
ist ja wirklich,
es bleibt nichts über. Es bleibt gar nichts über, außer das, was sowieso schon da ist. Und das ist einfach, das ist einfach die Lebendigkeit, die diesen Körper erfüllt. Und die bleibt über. Und das ist auch das, was die Babys.
Aber glaubst du nicht, dass, denkst du nicht manchmal darüber nach, ob in 100 Jahren
noch die Leute
noch Deichkind-Lieder hören oder ja, Zuckerblitz?
Die Toten wollen vergessen werden, ey. Das ist mein Schicksal, ja. Zu viel habe ich gemacht, ja. Wird nichts draus.
Und glaubst du manchmal, dass das Bewusstsein, ich versuche das mal so wenig morbide wie möglich zu formulieren.
Ja,
ich glaube, es ist an sich schon sehr morbide, aber das Bewusstsein ist ja ein Zustand im weitesten Sinne. Also ist ja eine Form von
Also das Bewusstsein ist dein Gehirn. Das sind Wellen. Das sind chemische Prozesse und das schmeißt so Bilder raus. So wie so ein Diaprojektor.
Ja. Und wenn das sozusagen nicht mehr versorgt wird, dann ist halt einfach, wirft das halt nichts mehr aus. Dann funktioniert das nicht mehr.
Nee, dann wirft das nichts mehr aus, nee.
Aber dass ich mein Bewusstsein habe, also ich, und ich will nicht auf Wiedergeburt hinaus, aber dass ich mein Bewusstsein habe, ist ja einfach nur, ist ja ein zufälliges Empfinden.
Zufall, genau, das ist ein Zufall.
Und das würde ja bedeuten, dass ich dann, oder nicht ich, aber dass dann die Empfindung von jemand anders von mir gespürt wird. Also es ist, ich bleib da oft hängen an diesem Gedanken, weil der nicht schlau zu formulieren ist, aber ein anderes Bewusstsein kann von mir genauso gespürt werden. Nicht in meiner Eigenschaft als ich, sondern in der Eigenschaft als diejenige Person.
Ja, das ist das, was uns beide verbindet.
Ja.
Das ist das.
Der Zufall des Bewusstseins.
Ja, das passiert alles durch Zufall.
Ja.
Kein Grund hinter. Also, wie soll man denn so einen Wahnsinn sonst erklären, dass wir jetzt uns Gedanken machen, was in 30 Jahren ist mit der Rente?
Ja. Das ist ein Schwachsinn. Das ist bei uns nicht viel, ne?
Das ist alles nur Zufall. Du gerätst an deine Grenzen, wenn du da irgendwie versuchst, was zu planen.
Ja.
Es sei denn, du bist Autor und schreibst eine Geschichte. Aber dann hast du auch schon wieder, ja.
Aber ist ja nur die Geschichte. Also ist ja dann auch weg, wenn du sie geschrieben hast.
Ja, geht alles vergehen.
Ja.
Und je früher man das loslässt, desto mehr Power hast du.
Aber ist das jetzt, läuft das jetzt auf so eine Carpe Diem-Sache hinaus?
Was heißt das, Carpe Diem?
Also so dieses nutze den Tag, lebe im Jetzt.
Nutze den Tag, lebe im Jetzt. Ja. Wer sagt das?
Wandtattoos.
Ja, die sagen das. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Versuche ich mich nicht dran zu hängen.
Ja.
Also es gibt einfach nur einen Gedanken, der mich glücklich macht. Und das ist der Gedanke, dass ich Bock hatte, geboren zu werden.
Ja.
Das hilft mir immer. Und wenn ich Scheiße erlebe oder wenn es mir schlecht geht, dann denke ich auch wieder, ja, ich wollte das ja so.
Ja. Du hast doch mal immer erzählt, dass für dich vor allem Freiheit auch ein wahnsinnig wichtiges Gefühl ist.
Naja, Freiheit ist, wenn die Bude da oben still ist, dann ist, kommt ja Freiheit.
Ja.
So, das ist ja alles, das ist ja, Freiheit ist, du bist ja frei. Das ist ja nur die Identifikation mit dem Gelaber da oben. Die dich nicht frei machte.
Und ist dann Deichkind sozusagen in all seiner super Weirdness und Exaltiertheit und Revuehaftigkeit und das alles auch, bei Deichkind ist ja alles übertrieben, was man sieht, ist ja jedes Bild verstärkt sozusagen.
Ja.
Hat das therapeutische Ansätze für dich? Oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Deichkind ist Deichkind und das hat mich gepickt und ich bin da auch irgendwie reingeraten.
Ja.
Und das ist aber, das hat so einen Sog, wenn wir manchmal Songs schreiben, was meinst du, wie wir uns anätzen manchmal?
Ja, glaube ich, klar, normal.
Und dann ist wieder ein Moment der Klarheit da und dann hast du einen Song wie Arbeit nervt, der ist in 10 Minuten runtergeschrieben.
Ja.
Und man kann nicht behaupten, dass ich derjenige bin, der sowas macht. Sondern Deichkind ist einfach, diese großen Bilder, die waren schon vorher da und die wollen einfach ausgekackt werden. So wie so eine Katze, die so einen Wollfaden raus hinlegt.
Ja.
So, ne? Es wäre für mich anmaßend zu sagen, dass es für mich irgendwas ist. Sondern ich bin da schon sehr demütig über die Größe und die Bildkraft von diesem Projekt.
Ja.
Das kann keiner auf seine eigene Fahne schreiben und macht auch keiner bei uns. Das ist kreatives Potenzial, das sich so ein paar Heinis gegrabt hat.
Aber ich finde das, was ich immer so interessant finde an euch, ist, dass es so eine, die größte oder mit die größte Kraft entfaltet das ganze Projekt ja auch in so einer Zufälligkeit. Also da sind wir wieder beim Zufall. Es hat ganz oft, gibt es so einen Eindruck von Zufall, von so einem.
Völlig. Es ist auch die Angst, es ist keine Angst vom Scheitern da. So. Also die Angst zu scheitern, da kommen wir immer schnell an unsere Kanalgrenzen. Also wir arbeiten ja als Katalysator für irgendwas, keine Ahnung. Und dann kommt es nicht gut. Also wir haben ja, weiß ich nicht, letzte Album 40, 45 Songs.
Ja.
12 sind auf dem Album oder so, noch ein paar Skits. Ja? Das ist alles Müll.
Ja.
Bänke. Karrieren liegen auf dem Rechner.
Aber schmeißt ihr das wirklich weg? Oder?
Das liegt rum, das wird einfach nicht mehr benutzt.
Ja, aber wenn ihr dann alle 60 seid, dann kommt so ein Rarities-Sampler.
Wahrscheinlich nicht.
Ah, ich glaube schon.
Vielleicht.
Bestimmt.
Ja. Na gut, gut.
Die unveröffentlichten Songs.
Oh, da gibt's einige. Phlegma Johnny. 23 Dullen. Ach nee, den haben wir rausgebracht. Ja. Sport haben wir auch mal einen Song gemacht. Ey.
Du hast mal irgendwo erzählt, als zu Deichen kam es dann auch irgendwie so ein bisschen, weil ihr an so einem Punkt wart, wo alle nur die Amis nachgemacht haben, das war total uninteressant und du hast dann gesagt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, wie war das Zitat nochmal, dass ich dich hier auch korrekt zitiere, die arrogante damalige Hamburger Hip-Hop-Szene war dann irgendwie auch nicht mehr so euer Zuhause.
Genau, die ist aber, hat sich aber auch dann selber erledigt durch Identifikation, wo wir eben schon drüber geredet haben, genauso wie der New York Hardcore und genauso.
So eine Überidentifikation.
Überidentifikation, das ist ja alles mega vergänglich.
Ja.
So, die neue Hip-Hop-Generation definiert sich durch Konsum. Gerät ja auch an seine Grenzen, wenn man mal so auf den Planeten guckt. Ja. Ja, so war das damals. Also ich bin da auch reingeraten, als es dann free war. Ich hatte ja noch eine Musikkarriere vor Deichkind.
Ja.
Genauso wie die eine Hip-Hop-Karriere vorher hatten. Ich hatte als junger Mann mit Malte und Buddy, den Urmitgliedern noch, hatte ich halt schon meine Funk-Band.
Ja.
Also ich bin ja mit denen schon zur Schule gegangen. Und bin dann, als ich sozusagen eine abgebrannte Pop-Musiker-Karriere schon hinter mir hatte mit Mitte 20, bin ich dann in dieses Fuck-Off-Szenario da eingestiegen.
Mhm.
Und das hat mich dann verschluckt und dann stellte sich schnell heraus, dass da auch gewisse Autorenfähigkeiten sind und dann ist das alles so passiert. Das ist nichts geplant. Das ist wirklich.
Naja, das kann man ja auch nicht planen.
Ich weiß nicht, wie viele hundert, ich habe glaube ich über 100 Songs bei der GEMA angemeldet, die ich geschrieben habe. Ich bin aber, habe nie vorgehabt, Songwriter zu werden.
Ja.
Ich habe bis, als ich 26, 27 war, habe ich, glaube ich, gar nicht gedacht, dass ich einen Text schreiben kann.
So. Hast du schon mal einen Song für jemand anders geschrieben?
Ja, ist aber nie was geworden.
Hast du es gemacht, weil du gedacht hast, du musst mal ausprobieren?
Ja, ich habe auch gedacht vor allen Dingen, dass ich mal einen Hit schreiben muss.
Ja.
So für andere. So wie Annette Humpe das macht.
Oder
Peter, Pickel Peter. Den habe ich mal getroffen, ne? Aber habe ich mir ein Autogramm geholt für meine Mutter.
Und war der gut drauf?
Der war nett. Der hat auch noch so eine Taube erstochen. Dann im ZDF-Fernsehgarten, da war so eine Taube, die hatte irgendwie am Strommast, da hat die noch so gezappelt. Und dann ist er hingegangen und hat ein Messer aus dem Stiefel gezogen, hat die Taube erstochen.
Wirklich?
Und also, kein Tier soll leiden, unnötig.
Ich habe mir immer jemand erzählt, der hat irgendwie mit dem gearbeitet und dann hat er ihn kennengelernt im Studio und dann hat er gesagt, hallo mein Freund, ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten und dann haben die so Songs für den geschrieben und dann kam er wieder ins Studio nach so einer ausgemachten Zeit und die Songs, die geschrieben haben, haben ihm nicht gefallen. Und der kann aber, es gibt so Sachen, die sagt er so immer wieder, da kann der nicht so raus. Und deswegen hat er dann nach zwei Wochen im Studio gestanden und gesagt, das ist totale Scheiße, mein Freund.
Das ist totale Scheiße, mein Freund. Ja. Ja gut, er ist halt Peter, da muss man durch, ne? Viele Grüße.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast.
Ja.
Ich würde mich freuen, hier nach diesem kleinen Esoterik-Abdrifter, dass wir da drüben diese Limited Edition Jägermeister-Box, würde ich jetzt auch gerne drüber herfallen. Nach mache ich natürlich nicht, ich muss noch fahren. Dahinter liegt das Karl Dall, die Karl Dall-Biografie.
Ja. Auge zu und durch.
Perfekter Biografie-Titel. Perfekt. Die von Mike Krüger hieß, glaube ich, ist das Kunst oder kann das weg?
Ja. Aber das ist ja schon ein ausgelutschter Spruch.
Ja, Augen zu und durch.
Auge zu und durch.
Ja. Geht ein Zyklop zum Augearzt. Ich glaube, genau. Der Witz ist auch von ihm. Ne?
Ja, das
naja, ich habe auch ein neues Video von der Zuckerblitz-Band. Das würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anguckt.
Wie heißt es?
Weltbewohner.
Wird Spaghetti eigentlich auch eine Single? Spaghetti mit Tomatensauce?
Ja, haben wir überlegt. Ja. Ist aber jetzt schon so ein bisschen, habe schon eher Bock, wieder was Neues zu machen. Das ist ja immer der Fluch so als Musikschaffender, dass wenn die Platte rauskommt und alle sich freuen, dass du es schon gar nicht mehr hören kannst.
Mhm. Ne? Hättet ihr jetzt mal von diesen ganzen Corona-Driss abgesehen, geplant, eine Zuckerblitz-Band-Tour zu machen?
Ja, wir haben auch
Auftrittsanfragen.
Ja, mega. 17 Uhr Feierabend, 18 Uhr
Hotel,
Alkoholiker werden. Oder Kerner. Keine Ahnung.
Irgendwie, du hast lange nicht mehr ferngesehen, ne?
Nee, ich habe gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Ich spiele gerne so Xbox-Spiele, ich lese gerne Bücher und spiele Xbox.
Aber brauchst du auch einen Fernseher für?
Wofür?
Für Xbox-Spielen.
Ja, genau, aber ich habe jetzt keine TV also, mehr.
Keine Antenne quasi.
Keine Antenne, ja. Genau. Nee, und nichts tun. Ich sitze gerne rum, tu nichts. Und
ist Videospiel nicht auch so ein bisschen Geist abschalten?
Das ist wirklich das bisschen Teenie, was da noch über ist in einem. Muss ja auch Sachen geben, die Spaß machen. Ist alles scheiße und das ist auch gut so. Ne?
Ja, aber es ist ja...
Man pisst irgendwie jeden Tag und dann wundert man sich, dass das nach Urin stinkt.
Aber das ist ja jetzt so, das ist ja so ein bisschen dieses, dass alles scheiße ist, kann einem ja auch schnell als Koketterie ausgelegt werden. Klar. Weil man, weil es natürlich eine, ist ja auch eine Pose. Ist ja nicht nichts, ist ja eine Pose zu sagen, dass es doch alles, dass doch alles Bullshit ist.
Total. Na, damit meine ich ja, dass du halt, du kommst nicht aus deiner Haut raus. Ja. Man ist immer man selbst.
Man kommt vor allem nicht aus dem System raus. Das ist ja eigentlich die Scheiße.
Ja. Und wenn, dann bist du doch wieder Kapitalist, weil du irgendwelche Keulen jonglierst an der Ampel.
Genau.
Ja? Dann geht es doch wieder um Geld. Ja. Ne? Die Kohle kriegt dich immer wieder an den Eiern, ja. Immer hintenrum, genau wie das Ego. Ne? Und dann, was machst du dann? Ja, dann wirst du ein Penner werden. Okay.
Aber selbst dann brauchst du Kohle. Selbst als Penner kommst du ans...
Man bleibt einfach Mensch, es gibt keiner kommen. Deswegen freut euch des Lebens, erinnert euch immer daran, dass ihr geboren werden wolltet und genießt den Quatsch.
Ich frage mich immer, ob es ein besseres System als Kapitalismus gibt, davon ausgehend und wissend, dass Kapitalismus scheiße ist, aber mir kein besseres System einfällt, weil ich es natürlich auch nur kenne.
Ich glaube halt, dass wir jetzt einfach zu viele sind. Beste ist natürlich irgendwie Nüsse sammeln und Holzpferd schnitzen.
Ja.
Ne? Und König. Ne? König, ich finde König geil. Ja. Ey, König, was geht ab? Ein Haus ist jedes Engländern Burg. So, weißt du? Bestimmt der Braveheart-Gedanke. Kapitalismus kann man auch ein bisschen runterfahren. Einfach mal den DVD-Player selber reparieren, nicht auf die Garantie zugreifen. Ansonsten ist die Spezies relativ am Limit gerade, würde ich sagen. Dadurch, dass man ja konsumiert.
Aber gibt es eine Zeit, von der du sagen würdest, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, da zu leben?
Nein, keine Ahnung. Da habe ich ja schon gelebt.
Ja. Ich überlege immer, ob ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen lieber in einer anderen Zeit leben würde.
Und dann? Hängst du irgendwo in der Lüneburger Heide 1962 und Handys alle. Ja? Wo willst du denn das aufladen?
Ja, absolut.
Keine Powerbank. Ja? Kannst du eine Heidschnucke vergewaltigen? Ja? Weißt du, warum Heidschnucken, es gibt ja in der Lüneburger Heide Heidschnucken, das ist eine Schafart.
Ja.
Und da gibt es keine Schafe, weil der Boden da ist so sandig. Und die Heidschnucke hat vorne so abgerundete Zähne und die knipst die Heide ab, wenn sie isst. Und ein Schaf würde die ganze Pflanze rausreißen. Das Schaf zieht zu doll an der Pflanze.
Ja.
Entwurzelt
die quasi.
Entwurzelt, das wäre nach kurzer Zeit, wäre es dann Wüste in der Lüneburger Heide. Deswegen gibt es die Heidschnucke.
Und ist die gezüchtet worden? Die ist dafür oder?
Das weiß ich jetzt nicht, ob es die da gibt. Die ist auf jeden Fall, aber kann sein, dass die gezüchtet worden ist. Weiß ich nicht.
Was ich zum Beispiel gar nicht bin, ist so ein Tiertyp. Mir sind Tiere relativ egal.
Ja, mir
ich
hab, auch.
Ich habe so keine großen, also ich hatte auch nie ein Haustier und ich habe irgendwie nicht so einen Zugang zu Tieren.
Ja, mir sind Tiere so, ich habe da auch keine sonderlichen Gefühle. Ich finde Krähen geil, die sammeln bei mir immer die Walnüsse und fliegen auf 50 Meter hoch und lassen die auf mein Dach fallen, um die zu knacken. Das finde ich dann schon ganz putzig.
Ja.
Aber ich habe auch relativ herzlos bin ich.
Ist ja nicht herzlos, aber wenn man keinen Bezug dazu hat.
Nee, als mein Hund eingeschläfert worden war, da war es mir auch ein bisschen egal. Meine Mutter hat geweint. Ich habe meiner Mutter dann mit 7 war ich, habe ich meiner Mutter die Hand gehalten und meinte, ja, Mutti, das war nur ein Hund. So.
Wirklich?
Ja, Struppi hieß der. Ich mochte ihn gerne, ich habe ihn geliebt, aber es war dann auch Zeit für ihn zu gehen.
Ja.
So. Aber das heißt nicht, dass man jetzt trotzdem Tiere ausbeuten muss, Massentierhaltung. Nee. So meine ich das jetzt gar nicht. Ne?
Also ich wollte auch gar nicht zur Massentierhaltung, weil es natürlich auch ein ähnlicher Fall ist. Aber bei mir ist dann so, dass ich, wie gesagt, habe nicht so eine riesen Empfindung für Tiere, aber wenn ich dann sowas sehe wie so ein Mops, so ein gezüchtetes, so ein praktisch gezüchtetes Tier, das aber gar nicht gut so leben kann, deswegen, genau. Das finde ich voll krass.
So, wenn es nur so pfeift, wenn ich ausatme.
Naja, genau. Das ist doch irgendwie, da ist doch.
Ach, hier ist ein Stück Pizza.
Naja, du hast ja auch noch eine halbe Pizza.
Es gibt natürlich so Wow-Erlebnisse mit Tieren. Ich weiß es noch. Da ist ein Buckelwal mal gesprungen, das habe ich mal gesehen. Da hält dann wirklich die Zeit an. Ich denke so, wow. Aber so eine Katze. Aber na gut, es ist natürlich auch so, ich habe jetzt natürlich auch, wenn drüben Hein Lodder, sonst was irgendwie hier über die Straße geht, man hat ja auch nicht immer eine Beziehung zu Menschen. Ja. Ich hatte mal einen Wellensittich, der hieß Josie. Den mochte ich auch mega gerne. Also,
da ist er dann.
Ich habe auch meine Oma geliebt. Trotzdem war die dann irgendwann.
Aber du hast ihn nicht eingeschläfert.
Ich habe den Hund auch einschläfern, also die haben den Hund eingeschläfert, weil der alt war und weil der alle voll war mit Krebs.
Ja, aber du hättest deine Oma nicht einschläfern lassen. Schon ein Unterschied.
Das stimmt schon, ja. Das stimmt schon. Oma Edith, viele Grüße ins Totenreich.
Aber wer so ein Jenseits, nicht, ist das nicht ein tröstender Gedanke?
Nein.
Warum nicht?
Weil es immer dann doch unklar ist. Ich finde den Gedanken, geboren werden zu wollen, viel tröstender.
Naja, aber wenn man geboren werden will, will man doch eigentlich auch für immer sein.
Du bist ja für immer. Du bist ja nur für den Körper nicht für immer.
Ja.
Aber wenn ich mir den Tod vorstelle, dann versuche ich mir das immer so ein warmes Nichts. Mhm. Und am nächsten komme ich daran, wenn ich an meine ersten Gedanken denke. Also wie ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Bergedorf West im Plattenbau, viele Grüße auch noch an Illy Idol, nebenbei, in so ein, da muss ich 2 oder 3 gewesen sein, das ist meine erste Erinnerung, wie ich in ein Osterei beiße und denke, das ist Schokolade und da ist dann aber Alkohol drin. So. Und dann noch ein Geschenk, was ich mal zum Geburtstag gekriegt habe, eine Holzuhr und so die Mülltonnen draußen.
Ja.
So, das sind so die ersten Gedanken, die ich habe.
Ja.
Und da ist aber so ein ähnliches warmes Nichts, das jetzt auch da ist. Wenn ich daran zurückdenke, ist da das gleiche, die gleiche Wärme wie jetzt auch. Und so stelle ich mir, und wenn ich dann noch weiter zurückdenke, versuche weiter zu denken, außer die Mülltonne und das Osterei,
ja.
Wenn ich noch versuche, noch weiter nach hinten zu gehen,
ja.
So versuche ich mir auch das, was da noch kommt, vorzustellen. Also ist da so ein,
ja, verstehe.
Ist irgendwie so ein Gefühl von, ey, brauchst keine Angst haben vor gar nichts. Weil das im Endeffekt, okay, es kann sein, dass du von der S-Bahn überfahren wirst, aber dann, weil du stolperst und auf die Gleise fällst und dann wirst du noch 100 Meter mitgeschliffen,
ja.
Und das tut ganz schön weh, weil dein Dickdarm hängt noch vorne am Stein fest und du wirst auf bestialischste Weise auseinandergefetzt.
Ja, ja, ja. Ja.
Das ist natürlich, die Option ist natürlich da,
ja.
Aber das, was danach kommt, macht mir gar keine Angst, weil ich immer an die ersten Gedanken denke, lieber dann. Das ist meine Brücke zum Jenseits. So nicht nach vorne denken, sondern nach hinten. So, also an den Anfang.
Ja. So eine Art Benjamin-Button-Strategie.
Ach der, ja, vielleicht so. Ja. Das ist so komme ich da am besten ran. Trotzdem habe ich natürlich Ängste und ich will für meine Kinder möglichst sein. Es ist alles, was Menschen, das ist natürlich alles das Diesseits, ja. Aber wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass es ein Jenseits gibt, dann mache ich mir keine Gedanken rum. Weil wenn ich wieder Gedanken drum mache, dann gehe ich eher in die andere Richtung.
Hm. Naja, gute Strategie auf jeden Fall. Ich überlege, was meine die ersten Sachen sind, an die ich mich erinnere. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mich an Sachen erinnere oder ob ich das von einem Foto weiß.
Mhm.
Da bin ich manchmal unsicher. Aber ich kann, also es gibt eine Erinnerung, wie meine Familie in der ersten Wohnung, an die ich mich kaum erinnern kann. Aber es war auch so eine Art Platte in der Wohnung sitzen und einen Dracula-Film gucken.
Oha.
Und ich das irgendwie kurz gesehen habe und mich dann mega erschrocken habe und das alle mega witzig fanden. Also
ja, das war auch makaber früher, die fanden das witzig, ne? Ja, ich erinnere das auch noch, dass sie um mich herum Leute waren, die darüber gelacht haben, dass ich diese Alkohol-Eige beiße.
Ja.
Diese dreckige Bande, Alter. Ja, die ganzen alles scheiße. Das bin ich schon wieder auf fuck off, ja.
Ja, tut mir leid. Nee, das ist gut.
Weiter. Jetzt nicht wegnehmen. Das ist der Moment, wo man dranbleiben muss. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Menschen sind einfach gehässig. Aber es ist egal.
Aber das Schöne ist doch, aber guck mal, das Schöne ist doch, und das muss man doch, muss man das nicht viel mehr honorieren, dass du zwar jetzt sagst, da haben die mich verarscht, haben sich kaputt gelacht, dass ich Alkohol getrunken habe, bevor ich dich darauf gebracht habe, dass sie dich verarscht haben, hast du gesagt, das ist einer der ersten warmen Gedanken, die du hast.
Nein, das ist nicht die Situation, sondern das ist das, was da noch war.
Ja, naja, eben. Aber dann machst du dir doch nicht selber kaputt, indem du sagst, die haben mich alle verarscht.
Das ist ja, das verändert sich ja nicht.
Ja.
Das ist ja jetzt auch da. Das ist auch da, wenn ich im Knast sitze.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Das ist so ein Nektar. Das ist wie so ein warmer, goldener, schwarzer Honigtopf.
Ja.
Das ist ein Nichts.
Aber dann war es ja auch nicht scheiße, dass die gelacht haben. Das hat ja dann einfach dazu.
Finde ich scheiße.
Aber es ist eine schöne Erinnerung. Aber ist es eigentlich eine schöne Erinnerung, weil sie schön ist oder weil es so früh wie möglich
ist? Das ist einfach eine Erinnerung. Das ist einfach wie früh wie möglich. Es geht auch nicht um die Erinnerung selber. Ich hätte auch einfach an der Herdplatte fassen können. Oder ins Schlafzimmer gehen können und meine Eltern bumsen.
Na.
Das ist auch keine schöne Erinnerung. Es ist auch von der Natur so festgelegt, dass man das als Kind eklig findet, wenn man daran denkt, damit es keine Inzucht gibt. Darum geht's nicht. So stelle ich mir das Jenseits vor. So ein warmes. So eine warme Alternative.
Schläfst du gut?
Ja.
Da bin ich ein bisschen neidisch.
Ich habe leider so ein bisschen. Ich schlafe ungefähr. Ich schlafe jede Nacht so 9 Stunden. 11.
Wirklich?
Eher 10, 11 Stunden. Ich habe so ein bisschen Schulterprobleme, ich habe so ein bisschen Arthrose, das klingt jetzt wirklich für die jungen Zuhörer vielleicht echt trist, aber ich wache auf, wenn ich zu lange liege, tut mir die Schulter weh, deswegen stehe ich manchmal auf, aber ich habe den gesündesten Schlaf der Welt.
Ach, wow.
Ich brauche lange zum Einschlafen, also die Leute finde ich auch echt unhöflich, ich bin noch nie auf jemanden neidisch gewesen, aber ich finde schon es sehr unhöflich,
vor dir einzuschlafen.
Nein, es gibt da meinen Bandkollege Philipp Grütering, den ich sehr liebe. Und es gibt noch einen Freund von mir, der heißt Tobias Neumann. Und es gibt noch, wen gibt's noch? Da ist bestimmt noch jemand. Leute, die sich hinlegen und gute Nacht sagen und sofort schlafen.
Ja, das finde ich auch krass. Ja,
das habe ich, krass. Weiß ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Ich brauche immer noch eine halbe Stunde irgendwie so. Ne?
Ja. Und daddelst du dann am Handy oder so, oder?
Ja, meistens. Ja. Oder ich lese was. Ja. Jetzt habe ich gerade Linda Zervakis Buch angefangen. Manchmal spiele ich auch, ich spiele sehr gern Darts of Fury.
Darts of Fury, so ein Dartspiel, oder?
Das ist ein Online-Dartspiel auf dem iPhone. Da kann man auf der ganzen Welt gegen Leute Dart spielen. Ne? Manchmal ordiniere ich auch.
Ja, aber das regt mich eher wieder auf. Also da ist keine gute Einschlafstrategie für mich.
Ja, manchmal schlafe ich ein währenddessen und
wirklich?
Nicht zu Ende gebracht.
Ja, das ist mir noch nie passiert. Ich bin ja viel zu aufgeregt, wenn ich unterniere.
Ja, na gut, ja, Sex. Ganz gut, ja. Wie auch immer, ja, schlafen ist jetzt nicht das Problem. Wieder das Aufwachen ist halt manchmal blöd, wenn man. Ich hasse frühes Aufstehen müssen, das ist wirklich schlimm. Und das ist auch eine der wenigen Sachen, weißt du, ich hab einen gebrauchten Golf. Irgendwie, es klingt jetzt blöd, ich bin auch Popstar, ja. Ich habe keine Rolex oder sowas, weißt du, ich hole mir da mal ein bisschen mehr Weed irgendwie, wo der andere dann auch sagen würde, ich muss auf meinen Geldbeutel achten. Aber das ist wirklich für mich, dass ich einfach so lange penne, wie ich will. Dass ich mich aus diesem Horror von Berufsleben einfach, dass ich den Luxus habe, mich da rauszuziehen. Das ist für mich Star sein. Pennen, wie man will.
Du hast doch irgendwo gesagt, das schönste Kompliment, das du bekommen hast, wäre, dass du ein guter Vater wärst.
Oh, das ist süß. Oh. Das ist wirklich süß. Da habe ich mir sehr Sorgen gemacht.
Warum? Weil du Star bist?
Nein.
Weil alles so unstet ist?
Weil die Väter in der Nachkriegszeit nicht sonderlich zuverlässig waren.
Okay, aber du bist ja wirklich kein Nachkriegsvater. Also.
Aber ich habe direkte Verbindung zu der Nachkriegsgeneration. Also ich habe die Zerschossenen noch auf dem Sofa liegen sehen und meine Oma war Krankenschwester im Krieg. Ich bin noch wirklich einer, der mit Zeitzeugen Kontakt hatte und habe auch gesehen, was das mit den Männern gemacht hat. Ja. Und es ist einfach ein Riesentrauma, das, worüber nicht gesprochen wurde, was direkt an die Kinder von heute weitergegeben wurde oder beziehungsweise was nicht weitergegeben wurde. Es gab ein riesiges Nichtreden. Die Männer sind zur Arbeit gegangen und danach war Schluss. Also die Vaterfiguren waren sehr mit sich selber beschäftigt in der Generation, wo wir und du auch aufgewachsen sind. Vielleicht hattest du das Glück. Mein Vater ist ein sehr, sehr netter Mann. Trotzdem wünsche ich mir sehr, dass meine Kinder das Gefühl haben, dass ich jemand bin, der mit dem sie wegen jeder Frage kommen können.
Ja.
Und wo eine Person ist, die immer solidarisch mit ihnen ist, egal was ist.
Ja.
Und wenn dann jemand zu mir sagt, ich bin ein guter Vater, bedeutet das, dass ich habe mir, bevor ich Vater geworden bin, habe ich wirklich Angst gehabt, dass ich es nicht hinkriege. So. Und das jetzt, im Laufe der Jahre sind ja auch schon größer, die Kinder, das jetzt zu sehen, dass das funktioniert und dass ich da einen guten Job gemacht habe. Natürlich macht jeder Fehler. Ist eine der größten Lasten, die sie. Also auf der einen Seite habe ich das größte Glück natürlich gehabt, als das Brühfleisch auf meinem Arm lag und mich voll geschissen hat. Auf der anderen Seite habe ich auch richtig die Hosen voll gehabt, weil ich habe vorher nur gekifft und bin auf der Bühne rumgehüpft und musste einfach für mich selber nie Verantwortung übernehmen und kam auch aus einer Generation, wo die Väter nicht wirklich ansprechbar waren für viele Themen. Und das ist für mich das größte Kompliment, ja.
Aber glaubst du nicht, dass man es automatisch anders macht? Also ich meine, das wird ja nicht einfach so durchgereicht, sozusagen, diese Kommunikationsunfähigkeit, die so eine gewisse Generation hat.
Aber Traumata werden durchgereicht. Es gibt einfach auch einen riesigen Energiefeld auf diesem Planeten, der Schmerz beinhaltet. Das ist von Kultur zu Kultur anders, der Umgang mit diesem Schmerz ist anders. Und das ist einfach, der Zweite Weltkrieg ist einfach so ein heftiges Schmerz-Scham-Gebilde. Das sind Millionen Männer, die unsere Väter großgezogen haben, da gab es keine Psychologen. Ja. Da gab es ein paar in die Fresse, wenn du dich gespurt hast. Ja. Und die größte Waffe der Männer war halt nicht zu reagieren und Kinder auflaufen zu lassen und mit sich alleine zu lassen, gerade mit Problemen. Und ich glaube einfach, dass es Teil der Evolution ist, klar, wie du sagst, dass es weitergehen wird, aber der Job ist einfach nicht ohne Vater sein. Also ist toll, bringt einen zu sich selber, aber ist einfach auch eine Riesenverantwortung, weil du einfach, oder du bist ein Arschloch. Kann auch sein. Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, dass die Schmerzen, oder die ich gehabt habe, oder ich möchte einfach den Schmerzkörper, der möchte ich einfach durch Bewusstheit abmildern und dem die Energiezufuhr, den Stecker ziehen des Schmerzes, der sich immer wieder erneuert.
Ich finde so meine Tochter ist jetzt 19 irgendwie und macht irgendwie Sachen und fängt so langsam an, auf eigenen Beinen zu stehen. Deswegen ist quasi die Vaterrolle, also ich werde ja immer ihr Vater sein und so, aber nicht mehr so, für sie nicht mehr so wichtig, wie ich es noch zu Schulzeiten oder zu Kindergartenzeiten war. Aber ich habe festgestellt, dass, oder so in der Rückschau, ich habe auch viel nicht so richtig gut hingekriegt oder ihr vielleicht nicht so richtig gut vermitteln können oder so, habe ich manchmal
das Gefühl. Aber allein, dass du das sagst, ist ja schon eine unfassbare Erleichterung für sie, weil dann ist sie damit nicht alleine, schon, dass ich unterbreche. Ja. Es wurde einfach gar nicht gesprochen damals.
Naja, klar. Das ist anders bei uns.
Die wurden damit alleine. Alleine, dass du sagst, ey, tut mir leid, dass ich das nicht.
Naja.
Das ist jetzt, klingt jetzt sehr persönlich, aber das hat mein Vater noch nie zu mir gesagt.
Naja.
So ein netter Kerl, wie er ist.
Mhm.
Und damit ziehst du den Stecker aus der, dass sie das mit sich in Verbindung bringt. Mhm. Da kann sie ihr eigenes Leben fahren und ihr eigenes Energiefeld aufbauen, was auch Schmerz beinhaltet.
Ja.
Aber sie nimmt dann nicht die Kacke, die du gebaut hast und die ich auch bauen werde, nimmt sie dann nicht mit rein. Ja?
Aber ich glaube, viel größeres Problem, also ich glaube, Vater sein ist gar nicht so, ich will nicht sagen schwer, aber ich glaube, Vater sein ist etwas sehr Intuitives, finde ich. Womit ich am meisten immer zu strugglen hatte und was ich immer am anstrengendsten und am beschissensten auch fand in dieser Vaterrolle, ist sozusagen diese Vaterfigur in x Situationen repräsentieren zu müssen. Also in der Schule irgendwie für meine Tochter einzustehen und mich mit diesen Schulleitungen auseinanderzusetzen, im Kindergarten oder auf Kindergeburtstagen mit anderen Eltern, die irgendwie nicht wollen, dass die Kinder Zuckerschnüre essen oder was auch immer, denen zu sagen, aber das ist halt ihr Geburtstag und ich kann jetzt hier nicht für alle extra Essen machen und so weiter. Und so. Also so dieses
Die gesellschaftliche Rolle des Vaters.
Ja, und auch so, was ich auch so die ersten Jahre vor allem, wo ich gedacht habe, ich raste irgendwann aus, weil ich habe halt eine Tochter und immer haben mich Leute gefragt, ja, du hast ein Kind und so, ja, ich habe eine Tochter und so und immer dieses, ja, da bist du als Vater dann wahrscheinlich, achtest du sehr darauf, wenn die mit dem ersten Freund nach Hause kommt und so, ne? Und wo ich immer sage, Leute, ich versuche die einfach so aufzuziehen, dass die kein Otto nach Hause bringt und wenn, dann ist das halt ihre Entscheidung, also meine Güte. Und so diese gesellschaftlichen Bilder von Vaterschaft, also ich meine, und ich will jetzt überhaupt nicht Väter als die armen, bemitleidenswerten Typen hinstellen, aber es gab immer so ein Bild von Vaterschaft, so ein gesellschaftliches, mit dem ich konfrontiert wurde, dass ich total zum Kotzen fand. Das fand ich in diesem ganzen Aufziehprozess das Anstrengendste, da irgendwie sich immer zu positionieren.
Ja. Liegt auch ein bisschen daran, wo du natürlich wohnst, ja. Aber bei uns beim Kindergeburtstag, ja, was willst du trinken? Kaffee, Cola, Korn?
Ja, ja, das ist, ist ein sehr urbanes Problem.
Na gut, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich habe da auch immer natürlich Fluchtimpulse, wenn ich beim Elternabend bin, ja. Oder dass du denn irgendwie in der Aula sitzt. Ich habe mal im Interview gesagt, dass das auch ich habe gesagt, ja, beim Vatersein ist dann so, ich habe mit Leuten zu tun, die hätte ich früher noch nicht mal angepisst, wenn sie in Flammen gestanden hätten, habe ich gesagt. Und dann habe ich aber weiter erzählt und dann habe ich aber so mit jemandem, also mit so einem führenden Typ aus der AfD, der da auch raus ist, weil er zu rechts war, irgendwie bla, also mit einem fetten Neonazi in der Aula sitzen.
Ja.
So. Ich, St. Pauli, Jung, bla, muss denn, ich kann natürlich nicht in der Schule auf einmal da anfangen, den zu beschimpfen, so bla, oder rauszugehen, Papa, wir gehen raus, ja, wegen dem, weißt du, das, und das war dann auch natürlich so, ja, da haben mich die dann angesprochen, weil die Presse hat das natürlich genommen, die haben nicht geschrieben, dass ich da sowas gesagt habe, weil ich mit einem Neonazi in der Aula sitzen muss, sondern die haben nur geschrieben, ich habe mit Leuten zu tun, die hätte ich noch nicht mal angepisst, wenn ich eben renne, so.
Naja.
Dann hatte ich da, ist egal, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid noch da. Vielleicht sind ja auch Junge drauf, wir können ja jetzt mal ein Bridging machen.
Oh ja.
Die Elternrolle ist super, außerdem habe ich gleich noch ein Date mit deiner Tochter. Wir müssen auflösen. Natürlich nicht, ich kenne sie natürlich gar nicht. Ne? Bin auch sehr glücklich verheiratet mit dir, Leni. Ne? Ja, geil, aber war schön.
Was ist das Geheimnis einer guten Ehe?
Hass.
Du bist so, ich bin zum Beispiel extrem konfliktscheu. Ich hasse Streit.
Ich bin halt bei meinem ich habe ein wirklich riesiges Problem, ist, dass ich sehr vernichtend werde im Streit und aber dann immer das Gefühl habe, das war jetzt ein Scherz mit Hass.
Ja.
Ich habe immer das, ich denke dann immer so, meine Frau ist in einer Großfamilie aufgewachsen, da war es ganz normal, wenn sie sich gestritten hat, dass man sich dann auch wieder toll ist, alles gut.
Ja.
Wenn ich mich streite, renne ich noch tagelang mit diesem Feeling rum.
Bist du Einzelkind, oder?
Nein,
nee.
Ich hab einen Bruder, aber trotzdem ist es keine richtige Streitkultur gewesen. Es stand immer im Raum, okay, alles klar, wenn...
Du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht nachgeben.
Also, nee, wenn du streitest, könnte es jetzt vorbei sein. Also, oder auch bei Freunden, es ist immer so eine Radikalität.
Ja.
So kindlich sehr, ja. So, wenn so ein Kind sagt so, du bist blöd, ich werde dich nie wieder lieb haben.
Ja.
So, ne? Und das ist immer noch in mir drin, dass ich das dann lange brauche, um diese Schwingung loszuwerden. Ich bin auch kein guter Streiter. Du hast mich ja gefragt, was für eine lange Beziehung ist. Ist wirklich Freiheit, glaube ich, so ein bisschen zu akzeptieren, dass man auch mal auf eine Party geht und sein Marktwert schätzt. Dass man auch mal den anderen auf die Seite dreht, damit er nicht an seiner Kotze erstickt.
Damit ja, das ist ja jetzt so Romantik, das ist ja jetzt so eine, Liebe-Ist-Karte.
Ja, aber auch den anderen sehen, hey, es ist vielleicht auch einfach Glückssache, kann auch sein.
Ja.
Ich habe kein Rezept, es funktioniert beides nicht, alleine sein funktioniert nicht, Polygam, also es ist alles Glückssache.
Ja.
Ich habe Glück, dass ich eine sehr tolerante Frau habe, die mir aber auch manchmal ganz schön die Hölle heiß macht, ja.
Zu Recht oder zu Unrecht?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ist ja auch egal.
Ich ist mir nicht egal, ich würde es gerne wissen, aber ich bin noch nicht zu keinem Schluss gekommen.
dann kommen wir jetzt einfach zum Schluss, Porky.
Oh, wie schade, also ein Stück Pizza. Hast du noch eine letzte Frage noch?
Eine letzte Frage noch für dich. Ich guck mal in meine Notizen, die zu erstellen. Ich gerade.
Die Restpizza nehme ich auf jeden Fall mit auf die Autobahn.
Ja, na, auf jeden Fall.
Oh,
du hast mal gesagt, für einen geilen Saufabend gibst du maximal 30 Euro aus.
So viel? Also bei mir ist es eigentlich immer gleich.
Was trinkst du denn am liebsten bei einem geilen Saufabend? Ist für dich Schnaps auch immer das Verheerende?
Nein, weil ich trinke sehr gerne Schnaps, aber bei mir ist es immer so, ich kaufe mir dann eine Buddel rum für 40 Euro, eine richtig geile.
Ja.
Also eigentlich ist es bei mir immer gleich. Ich rauche einen richtig, richtig fetten Joint, der mich so aus den Socken haut, dass ich denke, ich falle um. Und dann habe ich so heftige Paranoia, welche ich aber genieße. Also ich mag die Horrorshow gerne, die dann kommt. Okay. Und die dünste und betäube ich dann langsam mit Bier.
Ja.
Und wenn die erste Paranoia-Welle runtergedämpft ist mit kaltem Bier, dann nehme ich so einen kleinen Schnaps, so einen Brenner. Und das ist so mein Cocktail. Ich mag Alkohol gar nicht, wenn es nur Alkohol ist. Ich trinke auch keinen Alkohol. Das Bier steht bei mir in der Kiste 2 Wochen rum. Ich habe gar keinen Bock.
Ja.
Und ich kiffe auch nicht alleine.
Ja.
Also kiffen macht mich so, muss ich irgendwas machen? Weiß aber nicht was, wie so eine Spinne, die anfängt ein Netz zu spinnen, aber nicht fertig wird. Und Alkohol ist mir zu dumpf. Also es ist, ja, das ist eigentlich so mein Cocktail. Ich möchte jetzt aber auch nicht Drogen verherrlichen, liebe junge Leute. Ich glaube auch, kiffen ist für was, für wenn der Körper schon ausgewachsen ist. Ja.
Was ist dein Lieblingsschnaps?
Butokal heißt der.
Butokal?
Heißt der Butokal? Ich spreche bestimmt falsch aus. Das ist so ein Rum. Butokal, das ist so eine dunkelgraue Flasche, die hat so, ja, die so.
Also Rum.
Rum, ja, Rum.
Ich habe mal in einer Hotelbar in Hannover im Interconti nach der Aufzeichnung von Kinderwetten, das in den 90er Jahren.
Oh, da war ich auch mal.
Bei Kinderwetten, das?
Nee, beim richtigen.
Naja, ich war bei Kinderwetten, das und dann waren wir in der Hotelbar und dann habe ich erst mit Blümchen und NSYNC Back for Good auf dem Flügel gespielt und dann mussten die aber alle ins Bett. Dann bin ich dann noch mit so 2 Fahrern der Produktion in der Bar gelandet und es hat damit geendet, dass wir uns einen Rum, ich glaube, es ist ein Rum, bestellt haben. Ratzeputz, ist ja, glaube ich, ein Rum, so, ja, wie Strohrum irgendwie, so, auch so 80% und haben dann damit.
Nichts über, ne? Ratzeputz.
Genau, und dann haben wir damit den ganzen Abend Feuerspucken gemacht.
Ah, also gar nicht getrunken, ne?
Ne.
Oha, ja, na gut. Aber liebe Leute, ich fand's richtig toll, hier mal zu Besuch zu sein. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen, dass ihr mein Video anguckt. Platte kaufen könnt ihr natürlich auch. Ich würde gern, dass ihr das Video, da haben wir uns so viel Hingabe reingestopft. Und auch nochmal an Dennis und Nele, die haben da diese Holzzeitmaschine gebaut. Und an Michael, der hat in 10 Jahren, hat er den DeLorean, diese Zeitmaschine nachgebaut, aus Zurück in die Zukunft, aus dem Film. Original, jedes einzelne Kabel. Und ich google das, so aus Spaß google ich, ja, können wir nicht einen DeLorean machen? Und dann 30 Kilometer weiter in Quickborn hat einer so ein Ding nachgebaut. Er kommt dann auch noch an. Das sollte alles wieder so sein, wo wir vorhin schon drüber geredet haben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke, dass ich die Moderation hier übernehmen durfte. Und ich komme gern wieder. Und vielleicht kommst du ja auch mal zum Deichkind-Konzert zu Besuch, wenn es wieder losgeht.
Ja, ich war mein letztes Konzert, euer Konzert hier in der Max-Schmeling-Halle.
Oh, das war gut.
Ja, das war ein sehr gutes Konzert.
Da waren wir eingespielt.
Das war mein letztes Konzert, bevor es keine Konzerte mehr gab.
Ja.
Das war richtig, richtig gut. War ein guter Abschluss.
Ah, scheiße, ich vermisse es.
Ja.
Und wenn es da ist, dann werde ich es hassen.
Wann habt ihr die, das habe ich mich noch gefragt bei dem Konzert, diese Frauen auf diesen Trampolinbällen, sind die immer dabei?
Die sind in jeder Stadt, ist das eine Zumba-Truppe.
Ah, das ist quasi so ein Franchise.
Ja.
Das ist ja geil.
Franchise und also wir haben in jeder Stadt vorher Zumba-Gruppen angefragt. Und die haben alle, oder Aerobic-Dance-Gruppen,
ja.
Und die haben alle
diese Trampoline mit Lenker.
Genau, die haben vorher ein Video gekriegt mit der Dings.
Ja.
Und die waren alle mega zahm und mir, das hat alles unfassbar geklappt, weil das ist ja irgendwie auch schwierig, denn auf einmal 30 Leute da auf der Bühne.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da dann doch einer durchdreht und irgendwie in die Vorhänge jumpt.
Ja.
Hat alles super geil geklappt. Da hatten wir auch immer so einen Running Gag, wenn die von der Bühne kamen, haben wir immer allen so 5 gegeben. Jetzt sieht man, okay, gleich wieder Jumper klatschen. So und ja.
Ja.
Das hast du dich also gefragt.
Das war die einzige Frage, die dieses Konzert bei mir offen gelassen hat.
Oma gibt Handtasche ist das Lied. Danach kam 1000 Jahre Bier und danach kam Bude voll People. Ich erinnere mich sogar noch ein bisschen an die Tracklist.
Ja. Oh, war wirklich ein äußerst brillantes Konzert.
Dankeschön.
Ich hätte jetzt noch Tickets gehabt dieses Jahr für Elton John. Da habe ich mich sehr drauf gefreut.
Habe ich auch schon mal live gesehen. Sehr gut.
Den habe ich noch gar nicht live gesehen. Und für Weezer, das ist meine große Lieblingsband. Hm. Die kommen jetzt nächstes Jahr.
Ach komm, die kommen alle wieder, ne? Ja. Auch alles Risikogruppen, ne?
Ja. Das stimmt.
Krass, ja.
Gibt's Zuckerblitz Band auf Vinyl?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube noch nicht.
Braucht man wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Ist ja für Kinder.
Wenn es überhaupt noch CDs gibt, ja. Kann man auf jeden Fall beim bösen Amazon bestellen.
Na.
Aber wichtig ist, dass ihr euch das Video mal reinzieht, damit ich meinen Kindern sagen kann, guck mal, das haben sich Leute reingezogen.
Sehr gut. Das wird gemacht. Ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist, Bocky.
Jawohl.
Ich würde mir wünschen, dass du irgendwann wiederkommst und wir dann einfach mal über die Sonnenseiten des Lebens reden.
Nein. Auf keinen Fall.
Okay, dann über die anderen Schattenseiten.
Ja, immer.
Ja, sehr gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das mal irgendwann fortsetzen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß auf der Autobahn mit der Pizza.
Jo.
Und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Tschüss, Leute.
Danke dir und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg Erfahrung.